Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Abendveranstaltung. Wir wollen das diesmal gar nicht so stark als Vortrag machen, sondern werden uns eher locker unterhalten. Und natürlich würde ich eigentlich es gut finden, wenn sich alle gleich und von vornherein damit beteiligen. Wolfgang Kleinwächter wird kurz eine Einführung geben zu, was wollen die Regierungen im Internet?
Ja, okay. Also ich habe keine PowerPoint. Ein Freund von mir hat immer gesagt, Power korrumpiert, PowerPoint korrumpiert noch mehr. Das Thema, was wir uns ausgedacht haben, war eben mal dahinter zu schauen für so eine abendliche Unterhaltung. Wir wollen das also wirklich unterhaltsam machen. Sozusagen, was denn eigentlich heutzutage die Regierung sozusagen ihre Einstellung zum Internet haben, vor dem Hintergrund, dass vor 25 Jahren, als die IETF gegründet wurde, der Dave Clark damals den Slogan ausgegeben hatte, dass die Internetgemeinde nicht an Könige, Präsidenten und an Wahlen glaubt, sondern dem Running Code und dem Rough Consensus sich verpflichtet fühlt. We do not believe in kings, presidents and voting. We believe in Running Code and Rough Consensus. Das war der Slogan, der Anfang der 90er Jahre die mehr oder minder Richtlinie war. Und John Peter Barlow hat das dann in seiner Deklaration über die Cyberunabhängigkeit, die er in Davos veröffentlicht hatte, dann noch weitergetrieben, indem er gesagt hat, Governments of the world, leave us alone. We are in cyberspace, wir sind in der anderen Welt. Regierung bleibt draußen, wir organisieren unser Leben im Cyberspace selbst. Das waren so die Philosophie der 90er Jahre. Und das haben damals einige wenige Regierungen, die überhaupt mit dem Internet in den 90er Jahren in Berührung gekommen sind, mehr oder minder entweder ignoriert oder gesagt, sollen sie mal machen. Zum Beispiel eben die US-Regierung, die dann eben ICANN gegründet hatte, 98, und gesagt hat, also das Beste ist, die Regierung haben bei ICANN gar nicht viel zu sagen. Das heißt also, wir als US-Regierung, wir wollen natürlich noch ein bisschen der Hand drauf haben. Aber ansonsten schicken wir die Regierung in ein sogenanntes Governmental Advisory Committee, wo sie nur einen beratenden Einfluss haben, also keine Beschlüsse fassen können, und der Private Sector soll das alles mal in die Hand nehmen. Wobei die Frage schon damals war, was wird unter Private Sector verstanden? Nur die Diensteanbieter oder auch die Nutzer von Diensten? So, und das hat dann dazu geführt, als Anfang 2000 die UNO anfing, sich mit dem Internet zu beschäftigen, dass es eine Auseinandersetzung gab, ja, wer regiert denn eigentlich das Internet? Weil nun plötzlich immer mehr Staaten wurden ans Internet angeschlossen. Die Chinesen kamen dazu und kamen zu diesem UNO-Weltgipfel 2003 nach Genf mit der Argumentation, dass sie gesagt haben, ja, also für eine Million Internetnutzer war vielleicht Private Sector Leadership, also die Führung des privaten Sektors, ganz okay. Aber jetzt haben wir bald eine Milliarde Internetnutzer, jetzt müssen die Regierungen das Ganze übernehmen. Und da gibt es jetzt seit 2003 eigentlich, seit 13, 14 Jahren, in der UNO und in anderen Gremium eine heftige Auseinandersetzung darüber, was denn Regierungen eigentlich im Internet zu suchen haben. Müssen sie Verantwortung übernehmen? Nicht. Die einen wollen kontrollieren, die anderen sagen, der Privatsektor kann das viel besser. Andere sagen, die Nutzer müssen mit dran beteiligt werden. Aus der ganzen Diskussion ist dann bei dieser UNO, bei diesem UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft sozusagen eine Art Kompromiss herausgekommen, wo gesagt wird, also eigentlich ist das Internet nicht regierbar. Das ist wie der Regenwald. Das ist so viel verschiedene Bäume, Sträucher, Tiere und was da nicht alles dort drin. Niemand kann das alles kontrollieren. Insofern gesehen müssen auch alle, die da drinnen zu tätig sind, in diesem Cyber-Regenwald, auch mit dran beteiligt werden. Und das Prinzip hat man das Multi-Stakeholder-Modell genannt. Das heißt, alle, die ein Stake im Internet haben, sollen eigentlich dran beteiligt werden, an der Art und Weise, wie das Internet gemanagt, regiert, reguliert wird. Unter den Stakeholdern hat man in Sonderheit vier Gruppen verstanden: die Privatwirtschaft, die Regierung, die technische Community oder die technisch-akademische Community und die Zivilgesellschaft, und sagten so, das Internet wird nur dann irgendwo vernünftig sich weiterentwickeln können, wenn alle Stakeholder gleichermaßen dran beteiligt sind. So, und das hat in mehr oder minder hat das dann breite Akzeptanz gefunden, ist immer weiterentwickelt worden in Sonderheit über das auch von der UNO geförderte Internet Governance Forum, das IGF, wo also mittlerweile jährlich 3.000-4.000 Menschen zusammenkommen und es gibt viele regionale und nationale IGFs, also das sind jedes Jahr etwa vielleicht so 20.000, 30.000 Leute mit dieser Diskussion beschäftigt rund um den Globus. Aber in der letzten Zeit wird ganz deutlich, dass je mehr das Internet alle Bereiche des Lebens durchdringt, dass Regierungen, und zwar nicht nur China und Russland, sagen, oh, hier müssen wir ein stärkeres Auge drauf haben. Und dass wir also seit 2-3 Jahren deutlich verspüren, dass also die Internetentwicklung von unten, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, mittlerweile entgegengestellt wird zu so einer Art Internetkontrollmechanismus von oben. Das zeichnet sich insbesondere oder das wird insbesondere dort sichtbar, wo man sozusagen die politische Macht spürt, nämlich in den bei den großen Gipfeltreffen. Und zwar da haben wir auf der einen Seite die G7, wo man sagt, das ist das Powerhouse der Welt, wo also die Präsidenten, Kanzler, Premierminister der 7 wichtigsten Industriestaaten zusammen sind. Die haben sich in den letzten Jahren kaum mit dem Thema Internet beschäftigt. Es gab mal, als der Franzose Sarkozy Präsident war, da hatten sie in Deauville das Gipfeltreffen der G7, da hatte er eine spezielle aus französisch-nationalen Interessen heraus eine Konferenz organisiert zum Schutz des geistigen Eigentums. Das ist nicht viel Nachhaltiges rausgekommen. Er wollte da also über die G7 Sonderrechte für die französische Filmindustrie herausarbeiten, aber das ist dort auf nicht große Gegenliebe gestoßen. Jedenfalls, das Thema Internet ist bei den G7-Staaten, hat das nie eine große Rolle gespielt. In diesem Jahr ist das anders. Jetzt hat die G7-Präsidentschaft momentan Japan. Es gab das Außenministertreffen der G7-Staaten in Hiroshima. Dort gibt es eine lange Passage drinne, die Außenminister Steinmeier, Kerry und so weiter, die zu dem Thema Cybersicherheit. Es gab eine spezielle erstmalige Sitzung der sogenannten IT-Minister oder Internetminister der G7-Staaten Ende April in Takamatsu in Japan. Und es gibt jetzt Ende des Monats Mai, also nächste Woche wohl, das G7-Treffen der dann Präsidenten, also Frau Merkel, Herr Obama und so weiter. Und dort ist jetzt erstmalig bei der G7 das Thema Internet auch auf der Tagesordnung. Und zwar unter dem Aspekt der Sicherheit. So, parallel dazu, dem anderen Powerhouse, also praktisch auf der Gegenseite, haben sich die sogenannten BRICS-Staaten, das ist Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika, mit dem Thema Internet jetzt seit 2-3 Jahren beschäftigt. Und die sagen, wir wollen das ganz anders organisiert haben. Und insbesondere China, Indien und Russland haben angefangen, mehr und mehr international auf der Regierungsebene ihre Ansichten zu harmonisieren. Der chinesische Präsident hat Ende Dezember eine große Rede gehalten in Wuhan bei einer Welt-Internet-Konferenz, die China veranstaltet hat, und hat dort als Grundprinzip das Prinzip der Cybersouveränität herausgestrichen. Das heißt, jedes Land muss volle Souveränitätsrechte über sein Internet haben. Was auch immer das nationale Internet ist, keiner weiß das genau. Der russische Präsident Putin, der verwendet jetzt immer den Begriff des nationalen Internetsegments. Die Inder sagen auch, also wir sind 1 Milliarde Menschen, wenn die alle am Internet sind, so, dann wollen wir natürlich die Kontrolle drüber haben. So, und die haben ganz andere Vorstellungen als praktisch die G7-Staaten, so dass wir hier ein Konflikt auf uns zukommt zwischen den BRICS-Ländern und den G7-Ländern. Die sind jetzt alle aber zusammen bei den G20. Das G20-Treffen ist dieses Jahr im September in Hangzhou in China. Die Chinesen haben die G20-Präsidentschaft. Und dort wird jetzt plötzlich vorbereitet auch eine Deklaration zum Internet, die also dann im September bei den unter der chinesischen G20-Präsidentschaft hat und wo nun die beiden BRICS-Konzepte und G7-Konzepte aufeinanderprallen. Hangzhou nebenbei gesagt ist der Firmensitz von Alibaba und Alibaba ist mittlerweile das weltgrößte Internetunternehmen, das also sozusagen der große Konkurrent von Amazon ist und der Chairman von Alibaba, Jack Ma, der hat bei dieser Wuzhen-Konferenz klar erklärt, dass jetzt der chinesische Markt ist erschlossen und jetzt will Alibaba weltweit gehen. Erstmal nach Indien, Indonesien, Brasilien und Afrika. Und nach 2020 wollen sie auch nach Europa kommen und die USA erobern. Also da kommt eine wirtschaftliche Internetmacht aus China. Wir haben bis jetzt nur immer von Silicon Valley gesprochen, aber die Digital Silk Road, die digitale Seidenstraße, ist schon längst sozusagen im Ausbau begriffen und es ist nicht nur Alibaba, es ist Baidu, es ist Tencent. Das heißt, unter den 20 größten Internetunternehmen der Welt sind momentan 8 Chinesen dabei, die alle mit Milliardenumsätzen arbeiten. Die sind alle noch nicht in Deutschland auf dem europäischen Markt gelandet, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und die G20-Präsidentschaft dann wird nächstes Jahr nach Deutschland kommen und insofern gesehen wird es interessant sein, auf diese Entwicklung, wie Regierungen sich jetzt sozusagen so eine Art neuen Cyberkrieg oder ob man sich auf so eine neue Art Cyberkrieg hinbewegt, das im Auge zu haben, wird interessant sein. Ich stoppe hier erst einmal und dann können wir vielleicht im Gespräch über dieses Thema das eine oder andere vertiefen, je nachdem, wo die Interessen liegen.
Ja, genau, das wäre die Frage. Also wo liegen die Interessen? Gibt es schon Fragen jetzt hier dazu? Ja, gut, gern. Bitte ans Mikrofon, damit auch die Leute, die vielleicht von Ferne zugucken und hören, was davon haben. Danke.
Ja, ich habe dazu vielleicht direkt die Frage, die an diesem Abend für die meisten möglicherweise völlig neu ist. Europa baut mit EIDAS den Binnenmarkt auf und mit EIDAS gibt es einen ganzen Haufen Regularien. Man hat vor im Jahre 2020, das ist also in gut 3,5 Jahren, den bundesdeutschen neuen Personalausweis als Mustervorlage innerhalb aller 28 Mitgliedstaaten auszurollen. Und damit wird der Binnenmarkt Realität. Man kann sich online überall ausweisen. Hoheitlich betrachtet kann in jedem EU-Land der Ausweis elektronisch vorgelegt werden. Die andere Seite, und da kommen wir jetzt hier auf das Thema zu sprechen, das Sie hier anreißen, ist, dass Europa mit diesen Regelungen Schranken aufbaut, Grenzen aufbaut, die dicker sind als die Berliner Mauer. Und die Frage wird sein, wie geht man damit in Zukunft um? Es ist also nicht so, dass zu befürchten ist, dass die Seidenstraße Europa überrollt, vielleicht einrollt, ja. Aber die Frage ist eben auch, wenn Europa solche Mauern aufbaut, wie sieht dann der Kontakt mit dem Rest der Welt aus? Und die vielleicht Zusatzfrage, RAF-Konsensus funktioniert nicht nur innerhalb der IETF, funktioniert nach meinen Erfahrungen auch innerhalb von gesellschaftlichen Gruppen. Wir haben ein Abstimmungsverfahren im Sinne von, wir zählen mal aus, wer dafür ist und wer dagegen ist, haben wir nicht nötig. Wenn wir alle Argumente auf den Tisch bringen und alle Argumente bewerten, es wird sich dann zeigen, welchen Weg man gemeinsam gehen kann.
Um mit der zweiten Frage anzufangen, sehe ich mich völlig auf Ihrer Seite, dass die Art und Weise, wie im Internet, im technischen Bereich Lösungen herbeigeführt worden sind, über eine offene, transparente Diskussion bottom-up, die zu RAF-Konsensus geführt haben. RAF-Konsensus steht ja am Ende eines Prozesses. So, dass das ein Modell ist für Politikentwicklung, auch im gesellschaftlichen Bereich, in unserer hochkomplexen Gesellschaft. Das heißt also, wenn ich mir Parlamente anschaue, die über spezifische Fragen dann praktisch nach Parteimehrheiten entscheiden, dann kann so eine Entscheidung im Grunde genommen nicht nachhaltig sein, denn neue Wahlen, eine neue Konstellation, die nächste Regierung stülpt das wieder um. Das heißt also, dieses Multi-Stakeholder-Prinzip, das also beim der Entwicklung von Politiken und am Schluss auch bei der Verabschiedung von Gesetzen alle Betroffenen und Beteiligten mit einbezogen sind, um also einen RAF-Konsensus zu erzeugen und dass es dann auf die Stimmenzahl im Einzelnen, im Bundestag oder im Europäischen Parlament gar nicht mehr drauf ankommt, weil die Weisheit aller eingeflossen ist. Das dauert länger. Ein Multi-Stakeholder-Prozess ist komplizierter als ein One-Stakeholder-Prozess, wo Sie also nur Regierung oder Parlamentarier oder nur Industrie am Tisch haben. Das Gefährlichste ist, wenn nur Industrie und Regierung zusammengeht. Das heißt, Sie müssen für einen Multi-Stakeholder-Prozess immer die technische und akademische Community und die Zivilgesellschaft mit am Tisch haben. Und das ist in der Tat was Revolutionäres. Das ist eine neue Mischform zwischen repräsentativer und partizipativer Demokratie. Das ist nicht die Ersetzung, nicht die Abschaffung der repräsentativen Demokratie, sondern es ist die Ergänzung, die Erweiterung sozusagen, um also das Resultat dieses politischen Prozesses nachhaltiger zu gestalten. Aber insofern gesehen wären wir sozusagen in den nächsten Jahren, ich würde fast sagen Jahrzehnten, in der Politik, in der Tagespolitik, viel zu lernen haben von dem, was seit 20 Jahren in der Internetwelt praktiziert worden ist. Es wird nicht so sein, nach meiner sozusagen Prognose, dass die klassische Politik das Internet abwirkt, sondern dass also diese neuen Politikentwicklungs- und Entscheidungsprozesse, die also mit dem Internet seit 20 Jahren gewachsen sind, dass die schrittweise sozusagen, ich würde nicht sagen unterhöhlen im subversiven Sinne, sondern bereichern die Verfahren, die wir also momentan in der Politik haben. Man sieht sehr häufig an vielen, vielen Dingen, dass die traditionellen Politikverfahren an die Grenzen ihrer Möglichkeiten geraten. Sie geben viel her, aber produzieren nicht mehr das, was tatsächlich eigentlich die Gesellschaft erwartet. Und sie können das nur in einer komplexen Welt im Grunde genommen auflösen, nicht durch einfache Lösungen, sondern indem sie die Prozesse wirklich die mit ranholen, die als Betroffene und Beteiligte bei der Lösung einer einzelnen Frage gebraucht werden. Die zweite Frage, was Sie da gesagt haben, ich bin sozusagen jetzt nicht der Experte für die ganze Privatsphäre und das, was da mit dem Ausweis da ist. Fakt ist, dass wir beim Internet, was jetzt etwa 4 Milliarden Nutzer hat und bald 5 Milliarden Nutzer haben wird, dass die Frage ganz natürlich auftritt, bleibt das Internet als ein einheitlicher Raum offen für alle oder zerfällt es in bestimmte Teile? Das heißt, die sogenannte Fragmentierung des Internet ist ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und zwar aus politischen, wirtschaftlichen und technischer Perspektive. Die politische Perspektive ist in der Tat, dass wenn solche Konzepte entstehen wie Cybersouveränität, nationales Internetsegment, dass also Regierungen auf den Gedanken kommen und sagen so, wir errichten jetzt Grenzen, um das zu kontrollieren. Die Russen begründen das jetzt mit dem neuen Gesetz zur Datalokalisierung. Keine Daten dürfen Russland verlassen, sonst spionieren uns die Amerikaner aus. Das sind vielleicht gute Gründe dahinter, aber der Hintergrund ist ja nicht der, dass die Rechte des Einzelnen gestärkt werden, sondern dass im Grunde genommen die Kontrollmöglichkeiten von oben verbessert werden. Und da gibt es vielleicht bei den 193 Regierungen, die wir auf der Welt haben, vielleicht 130, 140, die sagen, ja, das ist eine tolle Sache. Das wollen wir auch haben. So, deswegen war gerade bei dem Außenminister in Moskau, bei dem Außenministertreffen vor 3-4 Wochen, dort ist also diese Idee des nationalen Internetsegment oder die große Firewall von China, das ist das Modell, wo die Russen sagen, ja, wir haben vielleicht das zu lange Zeit schleifen lassen, aber wir werden von den Chinesen lernen und wir werden das unter nationale Kontrolle stellen. Die Türken sind sicher genau auf derselben Linie, wenn sie in vielen anderen asiatischen Republiken gucken, nach Afrika, die werden da alle sagen, wunderbar, wir sozusagen bilden das System der Nationalstaaten im Internet gewissermaßen ab. Wie das technisch dann laufen soll, wie man das unterminieren kann, wie man sozusagen ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt und dann also illegal über die neu errichteten Grenzen drüber macht, so wie manche früher illegal über die Mauer gesprungen sind. So, das kann uns alles bevorstehen. Dieselbe ist wirtschaftlich gesehen, das ist auch eine Möglichkeit. Die großen Unternehmen wollen ihre Kunden an sich binden. Der sogenannte Wallet Garden, Facebook, so, die sagen, sie kommt zu Facebook, da braucht dann den Rest des Internet nicht mehr. So, also dieses sozusagen Free Basics, wie das heißt, oder Zero Rating. So, viele Apple und andere, die locken die Kunden in ihren Wallet Garden hinein, sagen, ihr habt alles, was ihr braucht. Und das ist es. Das ist dann nicht mehr das Internet, wie wir es kennen, dass ihr also einfach von jedem Platz zu jeder Zeit mit jeder Information irgendwo hin könnt. Dann müssen sie über Hürden springen, vielleicht Gebühren bezahlen oder irgendetwas. Das ist also auch eine Gefahr, also diese ökonomische Fragmentierung. Und technisch gesehen ist es so, ich meine, jeder kann ein alternatives Netzwerk starten. So, es gibt nicht nur das Domain-Name-System und die 13 Root-Server. Da kann es auch neue Entwicklungen geben. Der Genius des Menschen hat sich immer was Neues ausgedacht. So, warum soll es nicht auch eine Alternative dazu geben? So, das heißt, das Thema, dass das Internet, wie wir es gewohnt waren die letzten 20 Jahre, barrierefrei, jeder konnte mit jedem jederzeit überall hin, dass das unter Druck steht und dass eine Gefahr besteht, dass das in nationale Einheiten oder wirtschaftliche Einheiten zerfällt, ist eine reale Gefahr. Das würde ich auch so sehen. Was man dagegen tun muss, ist eben breite Diskussionen, Demonstrationen, was weiß ich wie, Leute auf der Straße stehen und sagen, wir wollen das Internet so behalten, wie wir es haben. Der Jonathan Zittrain von Harvard, der hat vor ein paar Jahren schon ein gutes Buch geschrieben, The Future of the Internet and How to Stop It. So, das heißt, die Zukunft für das Internet ist nicht gerade so brillant, wie wir uns das vielleicht wünschen.
Weitere Fragen?
Ja. Guten Tag, Markus Schurig. Sie haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen, das Internet zerfällt in mehrere Gruppen. Eins davon, Tor-Netzwerk, sagt Ihnen auch was, gerade für kriminelle Bereiche, damals gegründet, glaube ich, von der US-Regierung, wird sie heute für kriminelle Bereiche genutzt. In Leipzig gibt es ein Unternehmen, das nennt sich IPOC, das produziert quasi Router, das genau das Internet einschränken kann, das genau reingucken kann, Deep Packet Inspection macht, sagt, welcher Traffic läuft da durch. Die haben ihre besten Kunden im Moment, gerade in Vorderasien und im asiatischen Raum, gehört zu Rot und Schwarz im Moment sogar und kommt aus Leipzig, super, super Sache. Wie schätzen Sie diese ganze Entwicklung, gerade mit Tor-Netzwerk, und wie schätzen Sie das ein?
Also, das wird ein Katz-und-Maus-Spiel bleiben, wo Sie politische Interessen haben und wirtschaftliche Interessen haben, werden Leute, Unternehmen, Politiker, individuelle Gruppen versuchen, entweder sozusagen Schlüssel zu bekommen, um reinzuschauen, und dann werden sie für diejenigen, von denen sie den Schlüssel kriegen können, Incentives bieten, dass sie das machen. Entweder Geld oder Ruhm und Ehre oder irgendetwas wird es Motive geben. Und auf der anderen Seite wird es Leute geben, die sagen, wir lassen uns das nicht gefallen. Die werden also eine Gegenbewegung aufbauen, wieder neue technische Entwicklungen machen. Zum Beispiel Tor ist ein gutes Beispiel. Sie haben gesagt, das war mitentwickelt worden, um also Dissidenten, die in Diktaturen lebten, die Möglichkeit zu geben, sich so zu verheimlichen, so dass also der Diktator nicht rauskriegte, wer hat denn also diese sozusagen Satire über meine Regierungskunst verfasst. So, natürlich ist das bei allen so. Das heißt also, das kann für gute Sachen benutzt werden, für schlechte Sachen benutzt werden. Kriminelle Sachen, wunderbar, gehe ich rein in das Dark Internet und stelle dem das Geld oder ruiniere dem sein Geschäft oder zerstöre was auch immer. Ich meine, die ganze Entwicklung in dem Bereich der Cyberwaffen, das ist ja auch so eine hybride Entwicklung. So, auf der einen Seite sind es Kriminelle, die von Staaten bekämpft werden. Auf der anderen Seite entwickeln Staaten, Regierungen die Kapazitäten, um also eine Cyberarmee aufzubauen oder irgendwie eben die Spionage zu betreiben und ähnliches mehr. Insofern sind alles die Instrumente, die die NSA entwickelt hat. So, das sind natürlich eigentlich kriminelle Machenschaften. Auf der anderen Seite argumentiert die amerikanische Regierung, ja, wir brauchen das, um die Kriminellen und Terroristen zu bekämpfen. So, die Chinesen, die Volksbefreiungsarmee, die haben eine, weiß ich wie, 50.000 Leute, die also alle dort so eine Art ihrer Cyberarmee sind und die nun irgendwo rumgehen. Ich meine, wenn ein amerikanischer Admiral sagt, wenn es zum Cyberkrieg kommt, dann werden die Amerikaner den gewinnen, da werden die Chinesen natürlich sagen, oh Gott, wir haben den Cyberkrieg schon verloren. Wenn die Amerikaner uns das androhen, dann werden die sagen, also wartet erst einmal, ob er den Cyberkrieg gewinnt, wir werden also dagegen halten. So, und so gibt es eine Art sozusagen Aufrüsten in dem Sicherheitsbereich und der so, früher war das eine klare Trennung, das war das Militär, das war die Zivilbevölkerung. Diese Trennung gibt's nicht mehr. Sie können heute also von mir aus jemanden losschicken, aus Washington oder aus Peking, nach Ushuaia in Argentinien in den Cybercafé schicken und der kann von dort aus eine Cyberattacke gegen irgendwo ein Kernkraftwerk oder gegen irgendwas schicken. Wie wollen Sie das noch auseinanderhalten? Das sind die Risiken des 21. Jahrhunderts, so, denen man nur begegnen kann mit den traditionellen Mitteln auch der Diplomatie, Gespräche, dass man Transparenz reinbringt und so weiter. Aber das Restrisiko, dass sie also verrückte Politiker oder sozusagen irgendwo haben, die da eben mal auf den falschen Knopf drücken, mit dem wird man wahrscheinlich leben müssen. Und je komplexer die Welt wird, desto größer wird das Fenster der Verwundbarkeit. Das ist eine These aus den Mitte der 50er Jahre vom letzten Jahrhundert sozusagen. Und das wird mit einer weiter wachsenden Komplexität dieser Welt, wird das Fenster der Verwundbarkeit nicht kleiner. Das wächst weiter mit. So, man muss sich dagegen irgendwo absichern. Man soll auch keine Panik verbreiten. Aber zum Beispiel, man sieht das ja jetzt, das Verteidigungsministerium in Deutschland ist nun voll auf dieser Cyberschiene. Ne, Frau von der Leyen will wie viel? 10.000 Leute anheuern, die neben der Bodentruppe und der Lufttruppe und der Seetruppe nun also auch eine Cybertruppe hat, die dann irgendwo, was sollen die machen? Hacken oder was soll ihre Aufgabe sein? Ne? So, also das ist Teil der Realität, mit der wir uns sozusagen auseinandersetzen haben. Da gibt es auch keine Lösung und der ewige Frieden ist weit entfernt. Je mehr man drüber spricht, je mehr Transparenz hineinbringt, desto größer sind die Aussichten, das Schlimmste zu vermeiden.
Bitte?
Ja, wegen der Trennung von irgendwie Kriminellen und sonst was. Also eigentlich, denke ich, kann man die Trennung ganz gut ziehen. Und ich denke auch, dass man genau diese Trennung ziehen muss. Dass es halt auf der einen Seite die gibt, die wie irgendwie AITF oder wie auch immer ihre Ideen halt vorstellen und ihre Ideen anbieten und wer sie gut findet, nimmt sie halt an. Und auf der anderen Seite halt die wie auch immer, die ihre Ideen halt lieber mit Gewalt durchsetzen wollen. Und das ist halt das Einfachste und das ist so, wie Staaten funktionieren. Und wenn man da dagegen halten muss, dann ist eigentlich der Feind der Freiheit und des friedlichen Zusammenlebens, glaube ich, relativ klar. Und das sollte jetzt nicht so einseitig klingen, wie es jetzt klingt, aber ist egal. Okay.
Ich habe die Frage schon verstanden und es ist wirklich kompliziert, weil die Motive, die dahinter einer bestimmten Aktion stecken, natürlich ganz wesentlich, denn in dem Strafrecht kennen wir sozusagen den Vorsatz und die Fahrlässigkeit, die zu irgendwas, das ist ein Unterschied, ob ich einen Verkehrsunfall vorsätzlich herbeiführe oder fahrlässig herbeiführe, hat das mit dem Strafmaß natürlich was zu tun. Haken im Internet, wenn Sie irgendwo in fremde Netzwerke reingehen, was manipulieren, irgendeinen Angriff machen, da spielt die Intention auch eine große Rolle. Schon vor 15 Jahren gab es ein schönes Buch von Wim Schwartau, ein alter Hacker, Cybershock hieß das Buch. Der hat 8 verschiedene Kategorien von Hackern dort identifiziert. Das ging los von denjenigen, die also die ethischen Hacker, die also mit guter Motivation auf die Lücken in den System aufmerksam machen, um also die Welt zu retten. Dann die anderen, die sogenannten edlen Hacker, die eigentlich nur sich selber im Ruhm sonnen wollen und sagen so, ich kann etwas, was niemand in der Welt kann. Ich breche ein in die Datenbank des Pentagon oder irgendetwas, so wie einer, der auf dem Mount Everest steigt und sagt, haha, ich gehöre zu den wenigen, die das gekonnt haben. Dann gibt's sozusagen die kriminellen Hacker, die also sozusagen wirklich große Geldmengen abziehen wollen. Dann hat er genannt, der hat das die Money Savers genannt, die also irgendwo nicht bezahlen wollen, wenn sie auf eine Pornseite gehen, den Betrag, und dann sagen sie, dann hacken sie das Passwort, um da also sich 9,99 € zu sparen. Dann gibt's die sogenannten Wannabes, die es nicht richtig bringen, aber die sich sozusagen da irgendwo bei Mädchen Eindruck schinden wollen, wenn sie also sagen, hier, guck mal, ich bin ein Hacker. Und dann gibt's die staatlich gesponserten, die Spione, ne, die also mit viel Geld kommen. Dann gibt's die von Militär angeheuert sind, und dann gibt's die Terroristen, die sagen so, und dann die Vandalen. Also das heißt, das breite Spektrum hängt immer mit der Motivation irgendwo zusammen, und das ist schwierig jetzt ausfindig zu machen. Noch zumal gerade bei diesen, sagen wir mal, sehr hochrangig angesetzten Dingen wie eben Terrorismus oder sozusagen Zerstörung von irgendwelchen, jetzt wie der Stuxnet-Virus oder sowas, wo man sagen muss, ja, was für den einen der böse Terrorist ist, ist für den anderen der gute Freiheitskämpfer. Das heißt, da gibt's ja keine Übereinstimmung. Das war wie sozusagen in den 70er, 80er Jahren, wo eben für die einen waren das also die Terroristen, für die anderen waren das die Freiheitskrieger. Ne? So, die CIA hat Nelson Mandela ans Messer geliefert, dass sie den eingesperrt haben, aber für den Osten war Nelson Mandela ein großer Held. Und so gab's also sozusagen immer wieder die einen und dieselbe Person, die irgendwas gemacht hat, die ist von den einen so beurteilt worden und von den anderen so beurteilt worden. Und da ist es schwierig, jetzt sozusagen einen Konsens herzustellen, zu sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen. Das müssen schon irgendwie zuordnen können, dann zu staatlichen Handeln oder irgendwelchen Gruppierungen. Also das ist, diese Differenzierung vorzunehmen, ist im Grunde genommen nicht einfach. Das ist eine komplizierte Geschichte. Aber je mehr man drüber redet, je mehr man das vielleicht auch kategorisiert, je mehr man über die Intention der jeweiligen redet und damit die Hacker-Szene auch ein bisschen aus dem Dunstkreis der Illegalität herausholt und sagt, also da gibt es schon verschiedene Prozeduren, desto besser ist es. Transparenz ist immer gut.
Ich würde gerne mal an dem Punkt anknüpfen. Ich muss mal kurz das Mikro ein bisschen höher stellen. Ich bin etwas groß geraten. Im Punkt Konsens finden. Die Frage, die mir ein bisschen stellt, ist, ob das halt überhaupt notwendig ist, weil ich denke mir immer so, dass die Sicherheit eines Tor-Netzwerkes zum Beispiel hängt auch maßgeblich davon ab, dass sich politische Systeme einander anfeinden und nicht unbedingt miteinander kooperieren wollen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, man hat eine Verbindung über Tor, über drei Hops sozusagen, ist es ja nichts anderes als eine Proxy-Chain, mit dem Unterschied, dass jeder Proxy nicht weiß, wo das Paket ursprünglich herkommt und wo es final hingeht, sondern er weiß nur, wo es als letztes herkam und als nächstes hingeht. Aber letztendlich ist es so, wenn alle Tor-Nodes in Deutschland stehen und die alle überwacht werden, dann ist das System natürlich vollkommen ausgehebelt. Das heißt, man lebt auch so ein bisschen davon, dass das eine halt in China ist, das andere in Russland und so weiter und so fort. Und wenn dann das BKA einen Fax nach China schickt, dann passiert da wahrscheinlich erstmal tagelang nichts. Und wenn dann nach einem halben Jahr vielleicht doch das durchgesetzt werden sollte, dass da eine Kooperation stattfindet, sind die Logs schon gar nicht mehr da. Das heißt, aus der technischen Sicht ist es vielleicht sogar erstrebenswert, dass da gar kein Konsens gefunden wird. Aber wenn ich mir vorstelle, es gäbe jetzt eine Weltregierung, die gemeinsame Interessen hat, was ja durchaus auch aus wirtschaftlicher Sinn macht und gemeinsame Währung und so weiter und so fort, da ist halt die Frage, die Problematik von wer ist eigentlich gut, wer ist böse, was ist eine Straftat und was nicht, für die eine ist er Freiheitskämpfer, für die andere ein Terrorist, wird halt nicht einfacher zu beantworten sein, wenn das ganze System noch zentralistischer ist, denke ich.
Ja, deswegen habe ich Regenwald gesagt. Im Regenwald, manche Tiere fressen sich gegenseitig auf. So, aber am Schluss ist der Regenwald schon wichtig für unseren Globus. Und da gibt's Gutes und Schlechtes. Verschiedene Regime bekämpfen sich, aber koexistieren, leben voneinander. Na, der eine produziert die Nahrung für den anderen. Also dieses Bild mit dem Regenwald ist, den Cyberspace als Ganzes zu bezeichnen, so falsch nicht. Und da gibt's eben auch gute Tiere und böse Tiere drin.
Ja, aber denken Sie, es geht eher in die Richtung, dass sozusagen Regierungen sich hinbewegen zu einer gemeinsamen Kooperation, oder es geht eher Richtung Dezentralität?
Das ist schwierig zu sagen, weil deswegen hatte ich angefangen mit dieser, wie sich das entwickelt hat. Erst hatten Regierung ihr kein Interesse, dann wurden sie hellhörig, dann haben sie gemerkt, sie haben keinen Konsensus, es bilden sich jetzt zwei große Lager raus und die treffen sich nun bei den G20. So, ich vermute mal, also sag mal, der Kalte Krieg hat mit der Rede von Churchill 1946 begonnen und war dann 1990 zu Ende. Das waren also schon eine lange Zeit. So, und einen Konsens hat es ja gar nicht gegeben zur Ablösung. Der Sein ist dann zusammengebrochen. So kann man, Geschichte wiederholt sich nicht, und den Kalten Krieg mit dem möglichen Cyberkrieg zu verzeichnen, verbietet sich auch, weil die Konstellation eine ganz andere ist. Und aber die Fakt ist, dass die politischen und wirtschaftlichen Interessen, sagen wir, der Chinesen und der Amerikaner ähnlich sind den Interessen der Sowjetunion und der Amerikaner im Nuklearzeitalter. Das heißt, sie haben gegensätzliche Interessen, aber sie haben auch gemeinschaftliches Interesse, bestimmte Dinge zu vermeiden. Das heißt, die Sowjetunion und die USA hatten in den 70er, 80er Jahren das gemeinschaftliche Interesse, obwohl wir Atomwaffen haben, wir wollen sie nicht anwenden. Wenn einer auf den Knopf drückt, fliegt die ganze Erde in die Luft, da haben Amerikaner nichts davon, Russen auch nicht. Also das wollen wir vermeiden. So, auf der anderen Seite haben die sich natürlich gegenseitig gehasst. So, das waren zwei unterschiedliche Systeme, das war Feuer und Wasser. So, und die Konstellation jetzt auf den Cyberspace übertragen. Natürlich haben die Amerikaner und die Chinesen gemeinschaftliche Interessen. Deswegen war auch, als der Präsident Xi bei Obama war, im September letzten Jahres, haben sie gesagt, also Wirtschaftsspionage wollen wir erstmal möglichst unter Kontrolle kriegen. Wie die das konkret kontrollieren, keiner weiß es. So, das heißt aber, wenn Sie sagen, wir wollen die wirtschaftliche Spionage verbieten, dann sagen Sie ja, ohne dass Sie das unterschreiben, die politische Spionage ist natürlich erstmal weiter erlaubt. So, das heißt, was die NSA in China macht, das machen die Chinesen auch bei den Amerikanern. Dann hört man irgendwie Sonny Case oder irgend so etwas, kommt hoch und dann ist mal Aufregung. Und dann sagen die, ja, also bitteschön, ihr macht das und wir machen das. Da wird man sich nicht viel nehmen. Die eigentliche Auseinandersetzung, scheint mir, wird ähnlich wie im Kalten Krieg auf wirtschaftlichem Gebiet stattfinden. So, und da wird es eben sein, noch einmal sozusagen, inwiefern Silicon Valley und die Digital Silk Road, also die beiden großen Unternehmen, wie die um die Märkte der Zukunft, dort wird das ausgetragen. So, und da komme ich zurück auf diese Sache mit den Europäern. Da haben eben die Europäer vor 20 Jahren die Weichen nicht so gestellt, dass sie heute da mitspielen könnten. Es gibt kein europäisches Facebook oder Google oder Apple oder ähnliches mehr.
Es gibt VK doch schon. Bitte? Also es gibt ja das Ruhrnetz sozusagen, was ja tatsächlich nach dem englischsprachigen Internet der größte Teil des Internets darstellt. Und es kennt halt bei uns keiner, weil es halt auch sehr auf dem russischen Markt spezialisiert ist. Aber Yandex und VK und Mail.ru, das sind schon alles größer.
Das ist richtig. Die Russen können trotzdem mit den Chinesen nicht konkurrieren.
Das stimmt.
Ja. So, also die Russen haben sich gewissermaßen autonom gemacht, aber jedenfalls in der EU sozusagen hat alles das, was mal angesetzt war, also damals diese Suchmaschine, die Schröder und Chirac haben wollten, unter dem Namen Eureka, dann das StudiVZ als soziales Netzwerk und so weiter, das hat alles ja nichts gebracht. Und was die Europäer beitragen können, insofern war der Vortrag von Schuricher an für sich sehr gut, ist, dass die Europäer auf die Rechtsnormen drücken können und können sagen, so, also bitteschön, wenn er hier schon als Unternehmen rumoperiert oder irgend sowas, das sind die allgemeinen Grundrechte, daran müssen wir uns orientieren. Wir brauchen Ordnung, also auch bei Steuergesetzgebung und bei Wettbewerbsgesetzgebung und so weiter. Das heißt also, die Stärke der Europäer in dem globalen Cyberkrieg zwischen Chinesen und Amerikanern ist, dass sie auf die Rechtsordnung drängen.
Obwohl das die Schweiz ja schon macht, bevor Deutschland überhaupt auf die Idee gekommen ist.
Und je mehr da mitmachen, umso besser. Ne? Aber so sehe ich die Zeit, die nächsten 25 Jahre, und wie das mal gelöst wird. Also ich werde nächstes Jahr 70, das sollte mal die nächste Generation machen.
Aber auf jetzt mal national gesprochen, auf Deutschland-Ebene sozusagen, ich meine, es findet da definitiv ein Aufrüsten statt, das wissen wir ja alle, also gerade China und Amerika und auch Russland machen da ganz viel mit. Deutschland hängt da ziemlich hinterher, also von der Wirtschaftskraft im privaten Sektor vielleicht nicht unbedingt, aber im öffentlichen Sektor definitiv. Also wenn Sie jetzt irgendwie auf die Idee kommen, die Bundeswehr könnte mal von Windows XP auf was Neues upgraden oder vielleicht mal eine Cyberware-Gruppe haben und einen Studiengang dazu einführen, ist die Frage, es gibt ja auch in Ländern, also es gibt ja auch in Europa Länder, die sich halt da komplett raushalten. Zum Beispiel Finnland oder Schweden, alle so kleine Staaten, die halt sagen, naja, wir brauchen das nicht unbedingt, die aber sich natürlich auch extrem davon abhängig machen, dass andere Großmächte, wie zum Beispiel die USA, die schützen. Ist es aus Sicht von Ihnen sinnvoller, also würden Sie jetzt, wenn Sie Bundeskanzler wären in Deutschland, Geld da reinstecken und sagen, wir brauchen eine Cyberabwehrgruppe, oder würden Sie sofort auf eine europäische Initiative hoffen, dass das gemeinschaftlich in der EU gelöst wird, oder würden Sie es einfach komplett lassen und sagen, geht nicht so zu lösen?
Ja, also was jetzt unseren Raum hier betrifft, läuft das ja alles über die NATO. So, und die NATO hat ihre in Tallinn dieses militärische Cybersicherheitszentrum aufgebaut. Das ist auch, wer das lesen will, das würde ich empfehlen. Das sogenannte Tallinn Manual ist auch im Internet durchsehbar, wo man versucht hat, erstmal auch gewissermaßen konzeptionell zu klären, was ist überhaupt der Cyberkrieg, was sind Cyberwaffen, gelten die Normen aus der Genfer Konvention für Kriegsführung, Schutz der Zivilbevölkerung und so weiter. Was Sie Genfer Konvention haben, gilt das auch für einen Cyberkrieg? Also es geht ja schon los. Es gibt ja keine Definition, was ist denn nun ein Cyberkrieg? Ne, so früher haben manche gesagt, also Cyberverbrechen ist, wenn ich einen mit dem Keyword auf den Kopf schlage. Das ist schon Cybercrime. So, aber das heißt also, ist jetzt zum Beispiel eben Stuxnet, fällt das schon unter Cyberkrieg oder nicht? So, Krieg ist definiert im klassischen Sinne. Da muss es also Tote geben, da muss es Zerstörung geben, also Death, Damage and Destruction. Das sind die drei Kriterien für, um zu sagen, das ist jetzt ein Krieg. Also das heißt, eine einmalige Attacke, die irgendwo passiert, ist das schon Krieg oder nicht? So, und das ist schwierig. Und da ist dann die Lösung, kann tatsächlich also in, nicht national sein. Aus unserer deutscher Sicht ist das, dass man das über die NATO macht. Aber innerhalb der NATO sind natürlich die Mitgliedstaaten dann zu einzelnen Beiträgen verpflichtet. Und insofern gesehen erwarten natürlich die anderen NATO-Mitglieder von einem starken Land wie Deutschland, dass sie da vorangeht und dass da die Esten haben sehr, sehr viel gemacht und die werden natürlich sagen, wir werden ja alles machen, also bitteschön. Von der Leyen hat das ja auch erst mal angeleiert, nachdem sie dort in Tallinn dieses Zentrum besucht hat. Dort ist das ja dann mehr oder minder ausgehandelt worden. Also großes Land, große Verantwortung, kleineres Land, kleinere Verantwortung. Ich verstehe, dass da die Finnen und Schweden und Sachen, das hängen wir uns nicht groß rein. Ja. So, aber die eigentliche Auseinandersetzung ist dann schon, sagen wir mal, NATO, also das NATO-Russland-Problem haben wir ja eh. Ja. Und dann also NATO und China.
Danke.
Sonst noch weitere Fragen?
Dann wünsche ich Ihnen für den Rest der Konferenz alles Gute. Und ich wünsche der CryptoCon ein gutes Wachstum. Wir waren letztes Jahr hier und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Danke.
Ich bedanke mich.